Hallo, hier ist Keine Atempause, der Podcast von Fundstücke.info. Ich bin Martin und darf hier einen Beitrag ankündigen, bei dem Katja und Hannes mit Thomas gesprochen haben, der vom Jungrechten in einem Spessartdorf im Landkreis Aschaffenburg zum Antifaschisten geworden war. Wir erfahren, wie die bösen Onkels auch noch Anfang der 2000er und wahrscheinlich heute noch zum Brandbeschleuniger für knallrechte Jugendliche wurden. Einstiegsdroge, sagt Thomas zu den Onkels. Wir erfahren weiterhin, dass geschäftstüchtige Veranstalter böse Onkelsabende im Kreis Aschaffenburg veranstalteten, bei denen spätabends hinter verschlossener Tür Lieder von Bands wie Lanzer und Störkraft gespielt wurden, dazu der Hitlergruß und Nazis aus dem ganzen Aschaffenburger Umland mit ihrer versteckten Homoerotik. Und wir hören über Aspekte zum Ausstieg aus der rechten Szene und vieles mehr. Entstanden ist ein guter und nachdenklicher Beitrag zum Themenbereich Rechtsextremismus sowie zum Thema Provinz. Ich wünsche gute Unterhaltung und beste Information.
Keine Atempause. Der Podcast von Fundstücke.info. Herzlich willkommen zu Keine Atempause, der Podcast von Fundstücke.info. Wir sind heute zu dritt und nicht wie das letzte Mal die drei von den vier von Fundstücke, sondern wir sind zu zweit von Fundstücke und haben uns einen unglaublich interessanten Gast eingeladen. Hier ist die Katja.
Hier ist der Hannes. Skinhead, oi, sage ich zur Begrüßung. Und dann haben wir unseren Gast, den Thomas. Hi.
Servus.
Ja, Thomas, wir haben dich ja zu einem bestimmten Thema eingeladen. Wir denken uns ja meistens zumindest was bei unseren Gästen. Und wir kennen uns ja jetzt eh schon ein paar Jährchen. Ich glaube, so seit 2020 ungefähr, so Corona-Zeit.
Anfang 2020, ja, genau.
Ja, haben wir uns kennengelernt und sind seitdem auch einfach in regelmäßigen Kontakt. Und da sind wir eben auch in Gespräch mal drauf gekommen, dass du tatsächlich so in deiner Vergangenheit Erfahrungen mit auch rechten Leuten bei dir im Ort gemacht hast, aus dem du kommst, also aus so einem relativ kleinen Ort in der Nähe von Aschaffenburg.
Genau.
Und hast ja heute, würde ich sagen, eine ziemlich andere Einstellung. deswegen verstehen wir uns auch.
das wird sich noch zeigen, ob wir uns gut verstehen.
Okay, ja, es kann alles passieren. Vielleicht endet unser Kontakt heute.
Hoffen wir nun mal nicht, aber...
Nee, gehe ich jetzt auch mal nicht von aus.
Wir werden sehen.
Genau, aber da dachten wir, es wäre ja vielleicht einfach mal ganz interessant zu hören, wie es dir denn da erging, wie das denn eigentlich so war, was da welche Strukturen auch irgendwie vor Ort waren, was das irgendwie für Einfluss auf dich hatte und... wie du dich dann doch auch irgendwie anders entwickelt hast. Genau, und dann dachten wir, das ist eigentlich vielleicht ein ganz interessantes Thema für uns und unsere massigen HörerInnen. Und deswegen haben wir dich einfach mal eingeladen und ich bin da schon auch selbst sehr gespannt jetzt drauf. Genau, von daher würde ich sagen, wenn du magst, einfach vielleicht mal ein bisschen erzählen.
Ja, wie du schon richtig gesagt hast, also ich komme aus dem Landkreis Aschaffenburg gebürtig, habe da auch die ersten knapp 30 Jahre meines Lebens verbracht, mehr oder weniger, zumindest wohnlich. Und hatte schon, sage ich mal, zu Hauptschulzeiten damals schon Kontakt gehabt in die rechte Szene, beziehungsweise da wurde damals auch in der Schule, gab es da schon von den größeren, also von den höheren Klassen, sage ich jetzt mal, gab es da halt auch schon gewisse Einflüsse, die mich halt auch für eine Zeit meiner Jugend, sage ich jetzt mal, geprägt haben damals.
Wann bist du geboren? Vielleicht einfach so, dass wir das zeitlich einordnen können.
Ich bin 95 geboren.
Und waren das dann eigentlich schon irgendwelche organisierten Strukturen oder irgendwie so Dorffaschos? Wie kann man sich das vorstellen?
Also bei uns, was bei uns halt damals ein großes Thema war, war halt über Musik. Ja, also die Älteren, die haben natürlich Böse Onkels gehört. Ja, also das ist auch eine Band, ja, darüber streiten sich nach wie vor immer noch die Geister, ja, aber im Nachhinein kann man schon so sagen, dass man daran so die Dorffaschos dran festmachen konnte, eigentlich zu der damaligen Zeit zumindest. Und Strukturen, glaube ich, also mit dem, was ich noch in Erinnerung habe, glaube ich, gab es da wirklich keine. Das war halt so, also was damals ein Thema war, da war ich so 6. oder 7. Klasse, waren diese Schulhof-CDs. Da hat der eine oder andere vielleicht schon mal davon was gehört. Das sind halt so CDs, die von explizit Rechten, meistens von Parteien, wie damals der NPD war das, glaube ich.
Das müsste NPD gewesen sein.
NPD, ja.
Ja.
Halt explizit auf Schulhöfe gegangen sind und halt gerade diese Altersgruppe, ich sage jetzt mal 14- bis 15-, 16-Jährige, die so in 1 bis 2 Jahren in das Wahlalter gefallen sind, halt explizit angesprochen haben, diese CDs halt verteilt haben. Da war jetzt nicht, also ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte mal eine. Was da jetzt genau drauf war, ich müsste lügen, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass es jetzt explizit krasser Rechtsrock war. Es war mehr so Mainstream-Mucke, was es damals halt so gab, Anfang der 2000er.
Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Also die haben die dann quasi kostenlos verteilt oder hat das was gekostet?
Nee, also es war halt dann so, da standen dann halt irgendwelche Männer in, also ich würde jetzt sagen, so wie ich jetzt aussehe als Skinhead, nur halt die Falschen, sind halt in der Nähe der Schule rumgelaufen, ihr seid jetzt mal auf dem Weg zu den Bushaltestellen und haben da halt explizit Jugendliche oder ja angesprochen und haben da dann die dann kostenlos denen diese CD in die Hand gedrückt. Dann gab es noch Sticker und Flyer dabei. Also ich kann mich erinnern, dass auf dem Schulklo ganz lange so ein NPD-Sticker da geklebt hat. Mhm. Den hat einfach niemand weggemacht. So, wo ich mir nachher dann immer noch so denke, das sind so Sachen, die bleiben dann so im Gedächtnis, so einzelne Punkte, wo ich mir immer dann so denke, warum hat das eigentlich niemand weggemacht? Ja, mhm. Oder auch so von den Lehrern, dass man da mal sagt, man kratzt das mal ab oder muss ja nicht unbedingt was drüber kleben oder so, aber auf einer Schultoilette so ein NPD-Sticker, ja, das ist mir auch lange in Erinnerung geblieben.
Ich habe da gerade mal nachgeguckt, also die Musik, die da drauf war, die war schon auf jeden Fall explizit, also da war die Aryan Brotherhood dabei, Stahlgewitter, Hate Machine, Nordfront, und Frontalkraft, um nur so ein paar richtige Gassenhauer zu benennen.
Hört sich doch dann einen ganz normalen Mainstream an.
Ja, also wie gesagt, also das ist jetzt bei mir locker 20 Jahre her. Also
ja, ja, ich will dir da auch keinen Strick oder sowas draus drehen. Ich denke nur einfach, das sollte man erwähnen. Also die CD, die ich da jetzt gerade habe, die hieß Anpassung ist Feigheit, Lieder aus dem Untergrund und ist von 2004. Also das wird ja wahrscheinlich so diese Zeit gewesen sein, oder?
Genau. Wobei das halt damals zu der Zeit für mich noch kein Thema war, Politik. Ja. Da war ich 10, 11, 12 so um den Dreh rum. Da machst du dir über sowas noch keine Gedanken. Ja. Da hockst du zu Hause in deinem Kinderzimmer, spielst Playmobil oder bist bis abends um 8 draußen und spielst Fußball mit den Nachbarsjungen. Ja, also das.
Aber wie war das denn dann eigentlich? Also die durften wahrscheinlich ja nicht aufs Schulgelände. Also ich finde es so schon gruselig genug, wenn da irgendwie erwachsene komische Männer irgendwie am Schulhof rumhängen und ja, Kindern gut, was auch immer oder Jugendlichen geben wollen.
Ich sag mal, das fand ich schon außerhalb vom Schulgelände, also zu dem Weg zu den Bushaltestellen. Die waren nicht direkt am Schulgelände, da musste man so ein paar Meter weglaufen von der Schule. Und da auf dem Weg, also ich erinnere mich ja noch ziemlich gut dran, dass da mal so ein paar Gestalten rumgelaufen sind und Sachen verteilt haben an die Älteren. Wir Jüngere haben das dann immer nur so ein paar Wochen später dann so bekommen, so wie hier nimmer, so, weißt du, zu Hause,
okay.
Zu Hause auf den Sack bekommen von den Eltern, dass sie sowas zu Hause dabei hatten. Und dann, ja, was mache ich damit? Nehme ich wieder mit in die Schule und gebe es halt dem nächsten Depp, dass der daheim auf den Sack kriegt.
Okay, also das heißt, du hast die tatsächlich gar nicht von so einem so einem Rechten, sondern du hast es tatsächlich so aus zweiter Hand dann wiederum von einem anderen Jugendlichen.
Das war ja dann auch so das Thema, damals war ja noch ein großes Thema CDs brennen, also wenn einer eine CD gekauft hat, dann wurde die 20 Mal gebrannt und dann hast du in der Schule, keine Ahnung, für eine Schokomilch in der Pause hast du die gebrannte CD dann bekommen und so ähnlich ist es damals auch abgelaufen, also so Sachen wurde halt dann auch extrem oft vervielfältigt weitergegeben und ich erinnere mich, dass ich, als ich zu Hause ausgezogen bin mit 18, so eine CD nochmal in der Hand hatte und die damals dann, glaube ich, auch in den Müll geschmissen habe, weil ich mir gedacht habe, so ja, selbst wenn, also will ich nichts mehr mit zu tun haben.
Ja.
Ich will da auch nicht so lange drauf rumreiten, aber also es gab auch mehrere Schulhof-CDs, also das muss auch nicht zwangsläufig aus dem NPD-Umfeld gekommen sein. Es gab da auch welche von aus dem Umfeld der freien Kameradschaften, die haben tatsächlich damit angefangen und wurden erst dann später wurde diese Strategie von der NPD dann kopiert. Ja, aber das soll jetzt auch kein Nerd-Talk über die über die rechten Schulhof-CDs werden, würde ich sagen. Ja, aber ich finde das ja eh immer sehr, sehr interessant, wie diese Strategie gefahren worden ist, eben dieses Politisieren über Musik. Weil ich finde, das funktioniert ja auch von der anderen Seite. Also ich habe da ja schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass ja bei mir meine Politisierung, also meine linke Politisierung, ja auch eindeutig über Musik funktioniert hat. Und wie würdest du sagen, das hat dann überhaupt nicht bei dir verfangen? Oder
also es hat so ein bisschen dieses Dinggang gehabt von, es ist ja verboten, ja, aber wie gesagt, mit dem Alter war das noch nicht so das Thema, das kam dann so 2-3 Jahre später, als man dann älter wurde, ja, und dann, ich erinnere mich damals, das war ein Katalog von irgendeinem, ich glaube EMP war das, und die hatten T-Shirts von Böse Onkels gehabt. Und wie gesagt, die Größeren hatten bei uns damals auch immer Böse Onkels-T-Shirts und das waren die Coolen, ne? Die haben geraucht, die haben schon Bier getrunken mit 14, 15, was ja in Bayern auf dem Dorf jetzt nicht unüblich ist, aber
ganz normale Freizeitbeschäftigung.
Ja.
Für groß und klein.
Aber für uns waren das halt so die coolen Jungs, ja, und dann erinnere ich mich dann, als ich dann gesagt habe, da kannst du das kaufen und dann so, und dann habe ich mir das dann zum Weihnachten gewünscht, habe es natürlich nicht bekommen. Die Musik habe ich trotzdem dann damals irgendwann gehört, weil dann halt über die Älteren, dann der eine hatte dann einen Bruder, der hat das dann mal gebrannt gehabt. Und also so richtig politisch wurde das dann eigentlich erst so mit 15, 16, wo du eindeutig sagen kannst, da warst du in so einem rechten Ding drin, was auch definitiv hätte anders ausgehen können.
Aber das ging dann musiktechnisch eigentlich mit den Bösen Onkels dann los, oder wie? Oder wie war das so dein Einstieg? Was war
ja,
da,
ich sage jetzt
so
mal, das war so die Einstiegsdroge, sag jetzt mal. Ja, da gab es halt viele Lieder über Misanthropie und so Sachen, über soziale Ungerechtigkeit und also nicht mal unbedingt rechte Musik. Ich muss auch sagen, ab und zu mal, wenn ich die Laune habe, höre ich auch noch mal rein in die alten Bösen Onkels-Dinge, ja. Wo ich manchmal auch so denke, wie konntest du damals eigentlich auf diesen Trichter kommen, zu sagen, es ist mir ja nicht extrem genug. Ja. Und dann gab es halt, wie gesagt, dann auch die Älteren, die hatten dann natürlich das harte Zeug, ja. Dann wurden Schallplatten, gab es dann meinem Kumpel, der hatte eine Kellerbar, da wurden dann die Schallplatten aufgelegt, da lief dann so Sachen wie Lanze oder der eine hatte dann eine Schallplatte aus der Wehrmachtszeit noch, wo halt irgendwelche Kriegslieder drauf waren und dann wurde da halt mal mit 1,50 Meter mal mit dem rechten gehobenen Arm mal durch die Garage stolziert. Ja, jetzt lacht man drüber, aber damals war das halt eigentlich so, wir haben da halt eigentlich dran geglaubt. Ja,
also das war jetzt auch nicht so, weil das kennt man ja schon auch, dass man sich in so einem Alter mitunter da auch ein bisschen überdreht, aber auch so ein bisschen drüber lustig macht, aber So die, das war schon eher ernst gemeint auch.
Es war oder? Halt so, als ich da zu Hause mit angefangen habe, meine Mutter hat mir damals die Löffel langgezogen, als ich mal irgendwie heimgekommen bin. Ich hatte damals so ein, mein erstes Handy war so ein Tastenhandy, da konntest du aber schon einen Hintergrund einstellen. Und dann hatte ich irgendwie ein eisernes Kreuz und da stand oben drüber Böse Onkels und drunter stand Deutschland. Meine Mutter hat es gesehen gehabt und da wurden da schon das erste Mal die Ohren langgezogen und dann war natürlich, ja, die Mutter zu Hause, die hat mir auf den Sack gegeben, weil ich das höre, und dann war schon so mal so die erste rebellische Phase, wie jetzt vielleicht manch einer denkt, ja, es hätte auch in Punk enden können, aber es hat halt dann die falschen Freunde gehabt und dann ist es halt in die andere Richtung gelaufen. Mhm. Ja. Ja, und so richtig extrem wurde das dann eigentlich erst dann so mit 16, als wir dann halt auch weggegangen sind, deswegen auch das Thema vorhin, was wir mit darüber geredet haben, mit dem Thema Jugendraum, beziehungsweise Jugend,
so Jugendzentrum oder so.
Jugendzentrum, genau. Sowas gab es halt bei uns auf dem Dorf gar nicht. Also es gab in der Nähe von der Schule, gab es so einen Raum, den hat damals der Kirche gehört und da haben die Älteren ein Sofa reingestellt. Die haben dann nachts gesoffen oder sich halt dann heimlich da getroffen und das war aber auch ganz schnell vorbei, nachdem da der erste Obdachlose drin gepennt hat. Da war das Ding dann auch ganz schnell wieder verbarrikadiert und dann gab es halt bei uns im Ort, gab es halt nur zwei Kneipen. Ja, und die haben sich halt beide nicht unbedingt angeboten, für Jugendliche zu sein.
Ich meine, da hat man ja auch eh kein Geld, ne? Als Jugendlicher meistens. Oder nicht so viel, dass man dann da irgendwie jeden Abend in der Kneipe rumhängen kann. Ja,
aber das ist jetzt die spannende Frage, ne? Weil wir haben ja schon gehört, dass ihr dann so eure Abende als Jugendliche nicht in der Kneipe aus den Gründen verbracht habt, sondern in den Sparkassen und Raiffeisen. Banken.
Ja, da geht es jetzt natürlich um die legendären Geschichten aus Miltenberg.
Genau.
Kann
und jetzt
ich jedem empfehlen.
Und jetzt ist die große Frage, wo habt ihr denn dann eure Freizeit verbracht?
Gut, wir hatten damals halt schon einen Vorteil, dass ich einer der wenigen war, der eine Ausbildung angefangen hatte mit 15. Und ich vergleichsweise viel Geld hatte im Gegensatz zu den anderen, die teilweise noch zur Schule gegangen sind. Und auch zu Hause gewohnt habe. Also das heißt, da ist auch keine Miete oder so angefallen. Das einzige Fixe, was ich hatte, war, glaube ich, die Versicherung für meinen Mofa, was ich damals hatte. Und also
Dorfjugend auch richtig durchgespielt mit Mofa sogar.
Ja, natürlich, mit Fuchsschwanz hinten drauf und getuned, bis dem Nachbar sein Dackel das Fell abgefallen ist beim Vorbeifahren. Also Vollgas. Und es war halt dann so, bei uns war das halt damals kein Thema, dass du mit dem Bus gefahren bist, weil es war uncool. Ja, das heißt, du bist entweder mit dem Mofa gefahren, bist mit dem Fahrrad gefahren oder bist halt gelaufen. Ja, also Busfahren war absolut verpönt bei uns und der Bus ist halt auch nur einmal die Stunde gefahren und meistens hast du dann genau den Bus verpasst, der letzte, der gefahren ist, dass du zumindest eine Haltestelle vorher aussteigen kannst und kannst sagen, ja, ich bin gelaufen. Und also unsere Abende am Wochenende sind dann meistens in der Kneipe geendet tatsächlich. Also natürlich vorher an der Tankstelle. Da hat's Bier damals unter einem Euro gekostet, also Flaschenbier natürlich. Da hast du dir schon ordentlich einen reingestellt. In dem Alter warst du ja mit 4, 5 Bier schon gut dabei. Und dann ging's in die besagten Kneipen, ja. Und am Anfang war das auch noch eigentlich ganz lustig, ganz interessant. Hast du halt auch Charaktere getroffen, die du sonst immer so nur aus dem Auto von deinen Eltern kanntest, wo dir gesagt haben, guck mal, da ist wieder der Dorfpenner, ist wieder unterwegs. Ja, wo so der Dorfalkoholiker sich morgens gerade im örtlichen Supermarkt mit seinem Billigwein versorgt hat und mit den Leuten saßst du dann halt am Wochenende abends dann an einem Tisch. Ja. Und ich sag mal, durch das wir dann da halt auch waren, wurde das Publikum dann halt auch zunehmend jünger in den Kneipen, weil die ja dann gesagt haben, ja, die gehen da hin, dann wollen wir da auch hin. Genau, ja. Und dann war das halt irgendwann ein relativ durchschnittlich junges Publikum, also es war nicht viel über 18 dabei. Und dann kam halt irgendwann ein Veranstalter aus dem Landkreis, der das halt auch dann mitbekommen hat, dass das halt auch bei den jungen Leuten halt relativ gut ankommt. Und er hat dann da so diverse Konzertreihen angefangen zu veranstalten. Das ging ganz harmlos los.
Du musst, glaube ich, ein bisschen näher ins Mikro.
Ah, genau. Besser? Es ging am Anfang ganz harmlos los mit so einem Metal-Abend. Da hat eine Band gespielt, die restliche Musik kam dann vom Band. Und irgendwann waren es dann explizit Böse Onkels Nacht, hieß es dann. Und da hat dann irgend so eine Schrammel-Coverband irgendwo aus dem letzten hessischen Eck gespielt, wo der Sänger vorher eine Stange Marlboro geraucht hat, dass die Stimme auch schön gekratzt hat. Und dann war das Böse Onkels-Cover. Wir fanden es natürlich total geil, ja, weil die Onkels gab es ja damals, mittlerweile gibt es sie ja wieder. Und damals gab es sie halt nicht, also das war halt so unser Ding halt, ne? Du bist ja dazu abgegangen. Und dann, wenn dann irgendwann die Tür abgeschlossen wurde draußen, weil dann drin geraucht wurde, weil wir sind ja hier in Bayern, dann darfst du da drin nicht mehr rauchen, durftest du da drin nicht mehr rauchen, wurden dann auch mal die anderen Platten aufgelegt, ja, so. Wie wir schon gesagt haben, ja, so was wie Lanzer, Störkraft, vielleicht auch die alten Wehrmachtslieder vom Opa dann nochmal aufgelegt.
In der Kneipe, in der oder Kneipe. Wie, oder was?
Ja, in der Kneipe, genau.
Okay, das ist krass.
Also das Publikum, was da war, das wusste da auch Bescheid. Also wenn die Tür vorne abgeschlossen war, das ist wie wenn du quasi in eine andere Welt kommst. Ja, da hat jeder auf einmal angefangen zu rauchen, auch die, wo nicht geraucht haben, haben dann geraucht. Und dann gab es da auch keine Hemmungen mehr. Also ich kann mich dran erinnern, ich hatte da einen Mann gehabt, der war bei mir in der Nachbarschaft gewohnt zum Beispiel. Hätte ich das nie zugetraut. Der ist dann oberkörperfrei mit dem Hitlergruß da durch die Kneipe da stolziert und hat da seine Wehrmachtsparolen gegrölt. Also der lebt schon bestimmt 10 Jahre nicht mehr jetzt. Der war damals, also es war halt noch so die letzte Generation, Kriegsgeneration, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, oder auch dann so gedacht, das ist okay. Und wir fanden es am Anfang noch lustig. Irgendwann fanden wir es total toll. Ja, nur das wurde halt alles immer mehr instrumentalisiert dann. Also da kamen dann auch relativ viele Nazis aus dem Landkreis dann irgendwann in diese Kneipe rein. Also das war irgendwann, war das echt ein riesengroßes Shithole eigentlich, was dann da saß. Also ich glaube, du könntest mir jetzt jeden Fascho, den es die letzten 30 Jahre hier gab, aufzählen und ich könnte dir sagen, ich habe mit dem schon mal am Tisch gehockt. Also was, da haben sich alle die Klinke in die Hand gegeben in dem Laden.
Ich finde das ultra, ultra seltsam, muss ich sagen, weil ich kenne auch so diese Onkelsabende. Das ist ja so, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt irgendwie, aber das war früher relativ normal, irgendwie diese komischen Dorf-Cover-Kapellen und die haben dann mal, wenn es die Guten waren, dann haben sie dann sogar noch die Toten Hosen und die Ärzte zwischen reingespielt und dann Böse Onkels oder dann das wurde dann, hatte ich so das Gefühl, vielleicht war mein Fokus dann auch einfach nur ein anderer, wurde dann auch mehr so, dass dann nur Onkels gespielt worden ist. Ich finde das interessant insofern, dass ich sage, ja, dass die Onkels ja eben nicht speziell eine Rechtsrockband sind, sondern ja, ich weiß nicht, eine Oi-Band irgendwie. Ich finde das immer so interessant, dass da irgendwie so diese Schnittstelle irgendwie entstanden ist. Und bei dir ja ultra krass, also.
Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich meine, Onkels Lieder sind dafür bekannt, wie gesagt, soziale Missstände, misanthropische Stimmung und so Sachen. Und für uns war das halt damals alles, ich sage jetzt mal, auch frustrierend für uns Jugendliche, ja. Wir wollten ein Teil der Gesellschaft sein, für uns gab es damals einen Sportverein. Das war natürlich auch so ein, ich sage jetzt mal, ein gemachtes Feindbild, weil da gab es halt auch sehr viele ausländische Mitglieder im Sportverein. Das war dann auch von den Größeren dann auch so ein bisschen, ich sag mal, ein inszeniertes Feindbild, dass die gesagt haben, ja, die Türken, die wollen euch den Sportverein wegnehmen. Ja, und du warst halt sehr frustriert als Jugendlicher, weil in die Stadt reinfahren war nicht, also war schon, aber da bist du reingefahren und spätestens um 8 musstest du wieder rausfahren, weil der nächste Bus dann erst nachts um 12:30 irgendwann gefahren ist, das war dann der berühmte Nachtschwärmerbus. Dazwischen gab es nichts und bei uns war das halt kein Thema, länger als 10 Uhr wegzubleiben. Da hättest du von zu Hause auf den Sack gekriegt. Irgendwann war das dann auch egal, aber am Anfang war das halt auch noch so. Und du hast dann auf dem Dorf halt dann was gesucht. Und wie gesagt, so ein Feindbild wie jetzt, dass der Türke dir den Sportverein wegnimmt, das war auf dem Dorf einfach halt auch sehr schnell gemacht. Ja, und irgendwann, dann reicht dir halt nicht mehr zu sagen, ja, mir geht's schlecht, weil, keine Ahnung, was die bösen Onkels dazu singen, keine Ahnung, ist auch egal. Aber dann musst du schon explizit der Ausländer sein, gegen den du jetzt gehetzt hast. Und da gab es halt keine Onkelslieder darüber. Das heißt, du musstest dann eine Spur höher gehen. Dann gab es so die Sachen von Sleipnir auf YouTube, die du dann runtergeladen hast. Ja, die gab es ja dann damals oder gibt es wahrscheinlich auch heute noch, weil es ja nicht indiziert ist. Aber dann gab es halt auch die Jugendlichen, die dann auch andere Sachen hatten, wo dann halt auch explizit, wie gesagt, so Sachen wie Lanzer, Störkraft, Endstufe. Und für uns war das halt damals so unser Teil, also ja, unser, sag ich mal, unser Ventil, diesen Frust einfach rauszulassen.
Da ist Musik natürlich eh allgemein ein gutes Mittel für, gerade auch für Jugendliche. Ja, ich finde das nur immer sehr faszinierend mit den bösen Onkels, weil wenn ich da heute drauf gucke, dann ist das halt immer so, die Themen, die finden sich meistens in ähnlich platter Form auch so bei linken Punkrock-Bands. So, und deswegen finde ich das immer so interessant, irgendwie diesem Phänomen so ein bisschen nachzuspüren, wie das zu dieser Band werden konnte oder beziehungsweise wie diese Fangemeinde so werden konnte, wie sie vielerorts dann auch aussieht. Weil ich will dir da natürlich auch überhaupt nicht widersprechen, das war in meiner Jugend auch so. Die eher Rechten, die Arschlöcher, die haben Onkels gehört.
Ja, so jetzt gerade den Thomas als Arschloch bezeichnet.
Ja, schon.
Ja, also ich finde tatsächlich das Ausmaß auch richtig krass, aber das scheint ja dann auch was gewesen zu sein, was eben nicht so ganz normal, nenne ich es jetzt mal, für irgendwie auch so ein Spessartörtchen war, weil wenn dann die ganzen Nazis auch irgendwie da hingekommen sind, dann war das ja irgendwie für Rechte wohl auch der Place to be irgendwo und war nicht in jedem zweiten anderen Kaff auch so ausgeprägt, oder?
Ja, du hattest halt einfach deine Ruhe bei uns, sage ich jetzt mal halt auch, ne? Was für uns damals halt auch ein riesengroßes Thema war, war das Skinhead-Thema. Ja, das kanntest du ja eigentlich, mein Internet war für mich dann damals gerade so ein Thema in dem Alter. Lange Zeit gar kein Thema gewesen, weil wir es zu Hause einfach nicht hatten zum freien Nutzen. Was ist ein Skinhead? Ja, damals früher unreflektiert hast du natürlich nur das gesehen, was in den Nachrichten gezeigt wurde. Und da kommt immer das Bild von Rostock-Lichtenhagen, die Springerstiefel tragenden Vollidioten, die Asylunterkünfte anzünden. Und für uns war das halt so ein Zeichen von Maskulinität. Ja, da kamen dann natürlich auch so die Dorffaschos aus den umliegenden Dörfern. Die kamen natürlich alle, die hatten natürlich alle diesen Skinhead-Style, ja, Springerstiefel. Teilweise dann diese Fetischstiefel, die hoch bis zum Knie gehen, wo du heute denken würdest, so würden die in Skinhead rumlaufen. Ja, mit meinem heutigen Wissen weiß ich das, damals waren es für uns die Typen, ja, wenn dann irgendein Lied gelaufen ist, wurden die T-Shirts ausgezogen und dann wurde die sich da gepokt und geprügelt und weißt du, geil, was wir fanden, ist damals total geil. Ja, mittlerweile, ich bin der Skinhead-Szene treu geblieben auf der anderen Seite, aber mit dem heutigen Wissen kann ich darüber einfach nur lachen, weil für mich waren das einfach nur so Fetischtypen, die einen ekelhaften Fetisch ausgelebt haben. Und,
War das sehr sexuell, weil du jetzt öfters auch das Fetischbeispiel nimmst?
Ja, also wenn du das so siehst, schon, also das war schon so, also da war schon eine gewisse Homoerotik auch drin.
Ja.
Ja, wo du jetzt denkst, so ja, Rechte, die sind doch eigentlich dagegen. Und dann waren das aber so Typen, also wenn du jetzt keinen Kontext dazu gehabt hättest, dann hast du von außen ins Fenster reingeguckt und siehst, wie Typen, die Springerstiefel, die bis zum Knien gehen, sich oberkörperfrei mit so dünnen Hosenträgern und mit chlorgebleichten Jeans sich umarmen und die haben da jetzt nicht zusammen jetzt aufs Klo in die Kabine gegangen, ne? Aber wenn du das als Außenstehender beobachtet hättest, das hätte schon Potenzial gehabt für jede Fetischparty auf jeden Fall.
haben dann vielleicht die Ärzte doch recht gehabt mit dem Schrei nach Liebe?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Lied, was schon, wenn man da mal drin war, was schon definitiv seine Berechtigung hat, wo man auch dann auch weiß, okay, da ist was Wahres dran. Ja, also Frauen hatten damals die wenigsten von denen.
Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil das hört sich nach so einem Raum an, wo man jetzt auch als Frau insgesamt vielleicht Vermutung einfach von mir eher weniger Spaß gehabt hätte oder jetzt nicht so der Anziehungspunkt für auch Frauen war?
Also Frauen war tatsächlich da bei uns zu dem Zeitpunkt gar kein Thema. Also ich hatte dann mit Anfang 16 meine erste Freundin und die war halt auch mehr so böse Onkels, damals war Freiwild auch noch so ein Thema, Fan gewesen. Und nur der war das dann damals auch alles irgendwie dann zu extrem, was ich dann da auch so gemacht habe. Und ihre Eltern haben das dann auch verboten. Das war dann auch ziemlich schnell dann auch vorbei. Also Frauen gab es da relativ wenige. Ja, so die Älteren hatten dann natürlich ihre Partnerin dann dabei gehabt, aber sonst war das eigentlich auch nie ein Thema, dass da großartig sich Frauen getummelt haben. Es war eher das Gegenteil, wenn dann abends kurz vor die Tür abgeschlossen wurde, sind die meisten Frauen dann aufgestanden und sind rausgegangen, weil die genau gewusst haben, was da jetzt gleich los ist.
Ja gut, das ist ja auch ein Phänomen, was man in vielen Subkulturen hat. Also das ja auch, egal ob man sich da die Ultraszene anguckt oder auch die Punkrock-Szene, das ja sehr, sehr viel Männer dominiert, klar. In rechten Subkulturen kommt dann natürlich nochmal eine andere Ekelhaftigkeit dazu. Ja, also finde ich absolut nachvollziehbar auch, dass man da nicht so das große Interesse dran hat.
Ja, kann ich auch komplett nachvollziehen.
Auf der anderen Seite verstehe ich es natürlich auch als ehemaliger Jugendlicher, sagt man das so? Ex-Jugendlicher. Das würde ich gerne, dass das in der...
Sich etabliert.
Ja.
Ich schenke dir ein T-Shirt.
Sehr, sehr gut. Also ich als Ex-Jugendlicher und zufällig auch noch männlich, ich kann natürlich auch diese Faszination nachvollziehen, die Faszination nach, ich weiß nicht, vielleicht so eine Art auch Kontrollverlust gepaart mit Provokation. Das ist auf jeden Fall auch was ja, sehr, sehr anziehend wirken kann. Also kann ich auch nachvollziehen, ja.
Ja, und da scheint ja auch irgendwie so diese Rebellion gegen deine Eltern auf jeden Fall auch ganz gut funktioniert zu haben damit, ne? Also auch dieses sich abkapseln von den Eltern, so was in der Zeit ja auch oft passiert.
Ja gut, meine Eltern haben halt irgendwann einfach auch aufgegeben, ja. Also als ich dann Anfang 17 war, haben sie gesagt, naja, du hast eh nur noch ein Jahr, dann ist die Messe eh gelesen, dann können wir eh nichts mehr machen. Wobei damals halt schon klar war, mit 17, mit 18 kannst du deine Koffer packen und bist zu Hause raus. Ja, weil meine Eltern dann gesagt haben, da wollen wir ihnen auch nichts zu tun haben. Und genau das war dann halt auch so der Punkt, wo dann langsam das Umdenken dann auch stattgefunden hat. Aber das war dann auch noch ein bisschen weiter davon entfernt.
Das heißt, du warst jetzt erstmal regelmäßig eben in der Kneipe. Da haben dann auch diese Konzerte im Endeffekt stattgefunden und dann auch diese Geheimpartys, nenne ich es jetzt einfach genau, mal.
Ja. Fetischpartys.
Diese Fetischpartys, ja. Wie lang ging das denn ungefähr?
Also mit 18 war ich mit der Ausbildung dann fertig und dann bin ich erstmal 2 Jahre ins Ausland gegangen. War dann auch, also quasi auch nicht hier, war regelmäßig hier, aber jetzt nicht, dass meine Eltern das mitbekommen hätten, sondern halt immer so ein bisschen geheim mit bei Freunden in Aschaffenburg. Oder ich hatte einen Kumpel, der hat in der Nähe von Obernburg eine Wohnung gehabt, da öfters dann mal gewesen, an meinen freien Wochenenden. Und ich muss sagen, in der Zeit ist das ganze Thema generell aber so ein bisschen eingeschlafen gewesen. So gewisse Kontakte gab es dann von damals natürlich noch, die man auch so ein bisschen gehalten hat, weil man gedacht hat, es könnte noch wichtig werden für die Zukunft. Es hat dann aber erst wieder angefangen, als ich dann mit 20 eigentlich dann zurückgekommen bin hierher nach Aschaffenburg und das Thema dann hier eigentlich dann diese Kneipe dann mehr, ich sage jetzt mal, links strukturiert war, weil der alte Besitzer dann damals aufgehört hatte und das haben dann eine jüngere Generation dann übernommen, die haben das halt mehr so als Kollektiv aufgezogen. War dann auch dort zeitweise danach, nachdem ich dann quasi auf die andere Seite gewechselt bin, dann da auch aktiv, aber am Anfang war das dann noch so, okay, ja, was machen wir jetzt? Oder dadurch, dass ich noch Kontakte hatte in diese Szene, habe ich dann auch jemanden wiedergefunden, der dann gesagt hat, du, wir mieten hier einfach drei Dörfer weiter den Sportplatz, die haben da eine Halle dabei und da können wir auch unsere Partys machen. Das interessiert da keine Sau. Und dann kam das dann so, dass ich dann da halt auch mit ihm zusammen quasi dann zweimal sowas veranstaltet habe. So als Böse Onkelsnacht. Und die erste Böse Onkelsnacht verlief damals auch relativ normal, so wie du jetzt gesagt hattest. Irgendwann nachts liefen dann auch mal die Ärzte oder so. Nur die zweite Böse Onkelsnacht erinnere ich mich noch ganz gut. Da liefen dann auf einmal richtige Faschos auf. Die hatten irgendwie so T-Shirts an, wo drauf stand, ich glaube, Arians oder irgendwas. Die waren ja auch aus dem Landkreis. Also einschlägig bekannte Neonazis waren das, die dann da aufgelaufen sind und die haben halt dann auch die Bands angestachelt, dann auch als Zugabe irgendwelche älteren Onkelslieder zu spielen, sei jetzt mal sowas wie Stolz, du bist Skinhead, du bist stolz. Und dann wurde dazu halt auch der rechte Arm gehoben, wo ich dann halt, das war damals dann so die Zeit, wo ich auch umgedacht habe, wo ich dann gesagt habe, so wollen wir dem Ganzen wirklich eine Bühne geben? Und der, mit dem ich das damals halt veranstaltet habe, der hat halt das so ein bisschen totgeschwiegen. Ja? Also der hat das halt, ja, die kommen, die trinken hier jeder seine 10 Bier und danach fahren sie alle wieder heim und alles ist gut. Ja, und wo ich dann gesagt habe, so, nee, sorry, aber das will ich nicht, dafür will ich nicht meinen Namen hergeben, weil du musst ja dann auch auf die dortige Gemeinde gehen, musst die Veranstaltung anmelden, das heißt, die haben deinen Klarnamen. Wenn da jetzt irgendwas passiert und auf so einem Dorf, euch keinem erzählen, sind die Wege kurz, ja, und dann weiß jeder, dass der Herr XY aus der So-und-So-Straße auf dem Dorf im Spessart auf dem Sportplatz hier ein Neonazi-Konzert veranstaltet hat. Und da hatte ich einfach damals keinen Bock drauf.
Aber wie kam es denn, dass du zu dem Zeitpunkt dann schon so am Umdenken warst?
Ich würde gern, bevor wir das besprechen, würde ich, glaube ich, gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Weil wir jetzt ja hauptsächlich so über so ein subkulturelles Umfeld gesprochen haben. Und mich würde interessieren, gab's da noch mehr? Also so, was ja auch so Klassiker sind irgendwie Schulungen, Parteiarbeit mit der NPD. Es gab auch Kundgebungen ja teilweise hier in der Region. Hat das irgendwie eine Rolle gespielt? Auch Literatur, Bücher? Oder war das wirklich so einfach nur diese, sag ich mal, diese Nazi- Fetisch-Erlebniswelt.
Also es gab damals einen Fall von der NPD, das müsste 2013 gewesen sein, da war irgendeine Wahl, wenn mich nicht alles täuscht. Und die NPD als Kleinstpartei musste irgendwie 10.000 Stimmen sammeln, um auf einen Wahlzettel drauf zu kommen oder irgendwie war das da oder ist es noch heute noch so, keine Ahnung. Und ich weiß noch, wir saßen damals in der Kneipe in unserem Dorf am Tisch und da kam ein Typ zu mir und er meinte, ey, ist jemand von euch schon 18? Und also, ja, ich bin gerade 18 geworden vor ein paar Wochen. Ja, sie sind von der NPD und sie sind hier über Nacht in dem Etablissement, haben hier ein Zimmer gemietet und ob wir nicht Interesse hätten, auch zu unterschreiben, wenn wir über 18 sind. Ich habe so gedacht, natürlich, ne? Warum denn nicht? Ne? Und
Demokratie, Beste.
Ja. warum sollte man da jetzt was dagegen sagen? Und dann im Endeffekt saßen wir auch dann mit denen an einem Tisch. Das waren drei, einer davon aus Trier. Kennt man vielleicht Bundestrier nicht mit mir, 444, der wohlgenährte Mann, der dann hier in Aschaffenburg auch auf die Fresse gekriegt hat, glaube ich, am Folgetag dann, als er vor der City-Galerie Unterschriften sammeln wollte. Irgendwas war dann da. Und mit denen saßen wir dann zusammen am Tisch. Und dann war das dann schon so ein bisschen nicht, wir führen da jetzt ein lustiges Gespräch beim Bier, sondern das war schon ein bisschen eine Parteiveranstaltung. Wir sind auch gleich raus ans Auto, da wurde auch jeder ausgestattet mit einer Tasche voller Bücher und Schriften und Flyer und Sticker und hast du nicht gesehen. Und damit bist du dann heim. Aber das war, ich sage mal so, die einzige Berührung, ich sage mal, die wir jetzt wirklich mit Parteipolitik hatten, was das Thema angeht.
Ist ja auch erstaunlich von dem von Bundestrier nicht mit mir, dass der lesen kann, dachte ich eigentlich schon. Gut, er muss es ja nicht unbedingt selbst gelesen haben, die Bücher, die er euch gegeben hat.
Was war das? Weißt du das noch? Waren das einfach nur so Parteiprogramme oder?
Das war Literatur, unter anderem waren das, ich glaube, Lutten- oder Huttenbriefe hieß es. Weiß nicht, ob das jemand was sagt. Das sind halt so Pamphlete gewesen, ja. Wo halt irgendwelche Wirrköpfe, irgendein Scheiß, also ich sag mal, vieles, was du so gelesen hast, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, erinnert schon relativ sehr an andere Schriften, die man so kennt aus dem Dritten Reich, also so als in die Richtung Mein Kampf geht oder so. Also wenn es mir sogar abgeschrieben wurde, wahrscheinlich, ja, weil Kreativität in der Szene ist ja nicht so weit verbreitet. Sieht man ja schon an der Kleidung meistens, die sie tragen. Von daher, ja, also was ich mich erinnere, war eigentlich nur Propaganda.
Okay, also tatsächlich könnte man sagen, dass das ja wirklich diese Subkultur war. Ja, ich glaube, Katja hatte dann die Frage, wie das genau funktioniert hat, also dieses Umdenken, weil das ist ja auch immer so ein ganz spannender Aspekt, finde ich, wie kommt das, wenn man da ja auch schon so durch persönliche Kontakte irgendwie eingebunden ist und ja auch schon dieses gewisse Feeling irgendwie hat, auch ja ein gewisses Feeling für die Welt, sage ich mal, seine gewissen Erklärungsmuster auch schon bereit liegen hat. Wie ist das passiert?
Also ich sag mal, für mich war zu dem damaligen Zeitpunkt, bevor das Umdenken stattgefunden hat, war für mich eigentlich Rassismus war ein fester Bestandteil von meinem Alltag, ja. Also ich habe dann auch teilweise auch dann so gedacht, warum hat der scheiß Türke jetzt den Parkplatz gekriegt vor mir und nicht ich? Ja, das hat sich dann irgendwann auch so eingebürgert. Das war irgendwann auch
Frechheit
normal.
Wegen Merkel.
Ja. Das hat sich irgendwann auch so eingebürgert. Und irgendwann, ich habe mich dann mit Anfang 20 habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht, eine Zusatzausbildung als Rettungssanitäter. Und im Rahmen dessen musste ich ein Praktikum machen bei einem Rettungsdienst, 4 Wochen lang. Und da gab es damals einen Fahrer, der hatte damals die Mitnahme von einer Frau mit Kopftuch verweigert, weil er gesagt hat, sowas nimmt er nicht mit bei sich im Auto. Und das hat mich damals so ein bisschen geschockt, weil ich mir gedacht habe, so okay, wie krass kann jemand sein, in seiner Denkweise, dass er sagt, ich leiste der Person keine Hilfe, weil die ein Kopftuch trägt. Das war so der erste Schritt, wo ich mir so gedacht habe, so boah, nee, da hast du gar keinen Bock drauf, das ist mir selbst mir zu stumpf. Und das zweite war einfach, dass ich dann damals auch angefangen habe und habe mir so auch so überlegt und dann kam noch dazu, dass meine Uroma, die damals so über 80 war, glaube ich, auch immer so vom Krieg erzählt hat und dann auch immer dann so als junger Jugendlicher, dann hört man sich das an, dann denkt man so, ja, trotzdem, die Uniformen waren schon irgendwie geil, ja, und aber das war so ein Thema, was meine Oma relativ oft auch erzählt hat, weil es halt einfach auch mahnen wollte und dann auch nicht wollte, dass es nochmal so kommt, wie es damals gekommen ist. Und ich glaube, da hat auch so ein bisschen Umdenken stattgefunden, wo ich dann auch dann für mich so gedacht habe, so nee, so will ich nicht sein, da habe ich keinen Bock drauf, ich will kein Rassist sein. Ja, ich habe damals, wie gesagt, also Subkultur ist schon immer ein großes Thema für mich gewesen. auch damals in der rechten Zeit, da wurden dann halt keine Martens getragen, sondern die alten Bundeswehr-Springerstiefel von meinem Vater. Da kamen ein paar weiße Schnürsenkel rein und gut war's. Ja, also es war schon immer irgendwie, dass ich ein Teil von der Subkultur sein wollte. Und damals halt auch für mich ein Teil war, das zu reflektieren, was bedeutet eigentlich Subkultur, was bedeutet diese Spirit of 69, was bedeutet Skinhead sein. Ja, und als ich dann damals halt so die ersten Bücher über das Thema gelesen habe, beziehungsweise auch so die ersten Sachen im Internet dann auch gesehen habe, auch dann gemerkt habe, okay, das funktioniert gar nicht. Du kannst nicht ein Skinhead sein und kannst hier rassistisch rumhetzen. Ja, weil wie jeder mittlerweile wissen sollte, ist ja die Skinhead-Bewegung aus einer farbigen, schwarzen Bewegung heraus entstanden. Und das geht sich gar nicht aus. Ja, wie dumm bist du eigentlich, habe ich mir dann teilweise auch gedacht. Und das war dann so der Punkt. Ich hatte damals dann auch eine Freundin, eine Frau kennengelernt, die dann auch gesagt hat, so, damit kannst du mich nicht beeindrucken. Ja, wo ich auch dann gemerkt habe, ja, okay, Frauen finden Nazis halt doch nicht so sexy, wie du vielleicht gedacht hast vor ein paar Jahren.
Überraschenderweise. genau, und diese zweite Ausbildung mit dem Rettungssanitäter, das war dann, nachdem du diese 2 Jahre im Ausland gewesen
genau,
bist.
Genau, das war dann so ehrenamtlich nebenbei. Hatte einfach Bock, noch ein bisschen was zu machen. Und dann kam das so zustande.
Und hatte das auch irgendwie einen Einfluss? Also, dass du dann zum einen ja eben auch örtlich einfach weg warst und wahrscheinlich dadurch schon auch weniger, wenn auch immer noch zu einzelnen Personen Kontakt hattest, aber weniger Berührungspunkte an sich und diese Erfahrung, die man, also ich meine, du hast dann im Ausland, nenne ich es jetzt mal, gelebt, das heißt, du warst dann selbst irgendwie Ausländer? Oder?
Das war eigentlich jetzt nicht so das Thema. Also, ich habe in Österreich gelebt, das ist jetzt.
Ah, okay, ja.
Deutsch, nur man versteht es schlechter, sozusagen. Also, politisch oder so gibt sich das jetzt nichts. Also da gab es keine Differenzen eigentlich. Also Differenzen gab es da sowieso nie. Also das ja.
Aber so hauptsächlich könnte man dann sagen, dieses Umdenken hat vor allem so über persönliche Kontakte stattgefunden, persönliche Eindrücke irgendwie durch ja, ein geändertes Umfeld. Kann man das so runterbrechen? Könnte man das so sagen?
Ja gut, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich die 2 Jahre hier verbracht hätte, keine Ahnung. Ja, also kann man nur drüber spekulieren.
Ja, ja, klar.
Ob das sich weiter radikalisiert hätte, ob ich dann wirklich irgendwann, keine Ahnung, ein Flüchtlingsheim angezündet hätte, keine Ahnung, wer weiß. Also mit dem heutigen Wissen muss ich sagen, es war damals schon sehr gefährlich, ja, definitiv. Also wir waren junge Werkzeuge, ja, wenn ich damals den richtigen gefunden hätte, der gesagt hätte, hier, du bist nur cool, wenn du dem die Bude anzündest. Ich würde heute nicht die Hand für ins Feuer legen, dass ich damals nicht gemacht hätte. Ja, klar, aber ja.
Ja gut, aber du hast ja auch gesagt, tatsächlich, dass auch so du dich selbst ja auch ein Stück weit gebildet hast, nenne ich es jetzt mal. Also auch da irgendwie mal tiefer eigenständig auch in irgendwie eine Materie rein, also nicht nur das, was du halt in die Hand gedrückt bekommen hast.
Ja, stimmt,
sondern,
das habe ich jetzt ganz unterschlagen. Ne, keine böse Absicht.
Sondern tatsächlich auch eigenständig dann wahrscheinlich eben nicht mit diesem, das sind die vorgefertigten Infos, die man jemandem gibt, sondern ich tue auch mal ergebnisoffen irgendwie
genau
bisschen recherchieren oder mich mit Lektüre-Inhalten auseinandersetzen.
Genau, da hat dann auch für mich so ein gewisses Ding auch angefangen, wo ich dann auch über gewisse Personen, mit denen ich damals zu tun hatte, dann auch viel recherchiert habe. Das war damals über Google noch ganz einfach. Also du hast einen Namen bei Google eingegeben und hattest sofort irgendwie 20.000 Suchanzeigen da gehabt. Und da dann auch so definitiv dann auch dann das Umdenken dann auch stattgefunden, wo ich auch dann gesagt habe, okay, scheiße, mit so Leuten hattest du eigentlich zu tun gehabt.
Okay, also wo du dann teilweise das Ausmaß erst so richtig erfassen konntest, was das jetzt für Leute waren, also was die gemacht haben und wie tief die so in Strukturen drin waren.
Genau, Und das war dann so, wie gesagt, nach diesem zweiten Konzert, was halt so extrem in die Hose gegangen ist, war das dann auch so das Ding, wo ich dann auch gesagt habe, okay, mit so Leuten will ich nicht zusammen sein. Ja, das war gerade so dieses Umdenkthema, wo ich dann auch so das ganze Ding böse Onkels hinterfragt habe und so, so muss man solche Musik hören, gibt es nicht andere Musik? Und dann auch mehr so in die linke Punk-Szene dann auch so reingekommen, so langsam. Da war damals ein Konzert von Feine Sahne Fischfilet in Darmstadt auf dem Schlossgrabenfest. Das war so mein erstes, das war 2015, also mit 20. Anfang 20, meine erste Begegnung, ich sag jetzt mal, mit linkem Punk, mit linker Musik, wo ich auch gemerkt habe, ja, die können ja auch rebellisch sein, da muss ja eigentlich gar kein Recht her dafür sein.
Wie bist du da rangekommen? Also wie lief das dann genau speziell? Also, das ist ja dann, ja, ich versuche so ein bisschen zurückzudenken, ja gut, da waren die schon ziemlich bekannt, oder? Feine Sahne Fischfilet 2015, ich kann es gerade schwer einschätzen.
Am Anfang vom Bekannterwerden, sage ich mal, also das war dann damals auch ein riesengroßes Thema, was hier in der Umgebung auch ein bisschen aufgebauscht wurde, weil Feine Sahne Fischfilet gesagt hat, ja, wir spielen, aber nur wenn die andere Band nicht spielt, weil die damals bei Freiwild unter Vertrag waren. Das war damals hier ein größeres Thema und dann auch bin ich darauf so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, weil damals Freiwild so eigentlich neben Böse Onkel so meine Lieblingsband eigentlich war. Und dann hatte ich einen Arbeitskollegen, der hatte damals immer auf der Arbeit ein T-Shirt angehabt mit Feine Sahne Fischfilet. Da dachte ich mir so, was ist denn das überhaupt? Weil weißt du, also du kennst halt nur Namen wie Onkels, Störkraft, Endstufe, ja, was halt immer so ein bisschen eigentlich geradlinig ist und auch nicht irgendwie, die Punk-Bands, die es ja so gibt, die haben ja die verrücktesten Namen. Sowas gibt es ja in der rechten Szene nicht, ja. Da ist ja immer irgendwie ein ernstes Thema dahinter. Ja.
Mit sehr viel Pathos meistens und nicht so.
Ja, sehr exzentrisch meistens. Und dann eine Band, die Feine Sahne Fischfilet heißt. Was ist das eigentlich, ja? Und dann, ich glaube, damals kam das Lied raus, Komplett im Arsch war das damals. Und das war das erste Lied, was ich kannte. Und dann meinte er, du, ich fahre jetzt nächstes Wochenende, fahre ich auf Flussgrabenfest, da spielen die. Wenn du Bock hast, komm doch mit. Das hat dann auch nichts gekostet. Ein kostenloses Konzert nimmst du natürlich mit, ne? Und dann fand ich das total, total geil. Da sind halt so ein paar Siff-Punks vorne vor der Bühne rumgesprungen. und es war halt einfach total lustig und total schön und total ausgelassen und einfach halt auch bunt und halt nicht so, wie du das halt vorher gewohnt warst. Jeder guckt, versucht möglichst böse zu gucken und dann haut man sich im Pogo wirklich gegenseitig ein paar Zähne raus, weil es gerade irgendwie Bock drauf fasst und einfach so eine ausgelassene Partystimmung halt auch war. Und das war auch so der Punkt, wo wir wieder beim Thema Musik sind, wie Musik eigentlich Menschen auch beeinflussen kann und Menschen auch beeinflusst, definitiv.
War ja auch dann spannend, weil es ja wirklich auch wieder über einen persönlichen Kontakt im Endeffekt kam, ne? Also über den Kollegen, der gesagt hat, ey, hast du nicht mal Bock, damit hinzukommen? Also du kanntest das eine Lied auf jeden Fall vorher schon.
Ja, ich
kannte
das eine Lied und hab das dann auch, glaube ich, dann auch mal auf der Arbeit noch mal laufen lassen irgendwie. Und er fand es dann, hey, fahren Sie nach Fischfilet, cool. Und dann sind wir da irgendwie dann so draufgekommen und meinte dann so, ja, nehme ich dir mal mit hin. Und ja, es ist jetzt nicht so die Politisierung, wie man das vielleicht von der anderen Seite kennt oder was ich jetzt auch schon erzählt habe. Da ist keiner hinten dran, der sagt, du bist jetzt Teil der Szene, sondern das ist halt so, ja, wenn du Bock hast, mach halt irgendwie mit.
Ja. Aber finde ich ja schon auch spannend, wie auch deine Eindrücke dann einfach oder wie unterschiedlich deine Eindrücke dann jeweils waren, ne? Was du jetzt auch so ein bisschen berichtet hast. Wie so ein Konzert irgendwie dann abläuft oder wie man sich vielleicht dann auch fühlt dabei. So.
Ja, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht auf jeden Fall. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das kannst du gar nicht vergleichen miteinander. Allein schon durch die Tatsache, dass das Konzert öffentlich angekündigt wurde und nicht irgendwie über 5000 verschlüsselte E-Mails irgendwie du die Adresse rauskriegst, wo das Konzert heute Abend stattfindet. Also schon auch einfach.
Aber natürlich dann irgendwo auch nicht ganz so elitär und ja, so, also weißt du, sowas Geheimes und nur für bestimmte Menschen zugänglich, das hat ja auch irgendwie sowas.
Ja, der Reiz des Verbotenen, wo wir es ja vorhin auch schon drüber hatten, ne, der ist natürlich weg.
Ja, schon, aber das war am Anfang mir aber auch noch nicht so wirklich klar. Ne, zum Beispiel hatte damals einen Arbeitskollegen, der hatte auch dann auch so mit seinem Auto ZSK gehört und so auch so Musik, wo ich dann gesagt habe, okay, wo kriege ich die Musik her? Er sagt, ja, geh einfach in den Laden und kauf dir die Platte. Er sagt, wie, das kannst du im Laden kaufen? Ich sagte, ja, also das ist doch extremistische Musik. Nee, du kannst es einfach kaufen, also das ist gar kein Thema. Wo ich damals auch so ein paar Blicke geändert habe, so, okay, was ist das für ein Freak, was macht der hier? Ja, aber für mich war das am Anfang nicht klar, weil, wie gesagt, Internet war für mich noch so ein bisschen Buch mit sieben Siegeln, so YouTube und so, das war noch so ein bisschen fürs Nötigste da und das meiste hast du halt irgendwie über irgendwelche Suchplattformen dann so runtergeladen und auf einmal konntest du die Musik halt auch im Laden kaufen.
Das finde ich aber tatsächlich super spannend, weil das ist sowas, mit dem ich jetzt gar keine Berührungspunkte habe und ich finde es gerade total interessant, dass das irgendwie für dich dann so komplett neu und abgefahren war, dass man irgendwie so Musik, die dir auch taugt, wo du ja auch gesagt hast, so ja, diese Subkultur, dass du da schon einfach dich immer verortet hast und genau, dass für dich das einfach total abgefahren war, dass man trotzdem so Musik, die nicht jetzt unbedingt Mainstream ist, halt einfach so kaufen kann. Und für mich wäre das, glaube ich, eher andersrum, weil ich mir so denke, ja, wieso sollte man die denn nicht kaufen können? Aber klar, du warst ja in einem ganz anderen Lager irgendwie unterwegs oder in einer ganz anderen Szene, wo das dann eben irgendwie so der Normalzustand ist.
Für mich war das dann damals so ein Ding, eine meiner ersten CDs, die ich mir gekauft habe, war von Wieso. Und da war dieses Lied drauf, Kein Gerede. Und es ist ja auf der Platte, es ist ja nur drauf ohne Gesang. Und dann habe ich damals einen Kumpel gefragt, so, sag mal, warum ist das eigentlich nur ein instrumentales Stück? Ich meine so, ja, das Lied ist eigentlich indiziert, das darf nicht auf der Platte drauf sein. Aber wenn du willst, kannst du das dann runterladen. Also, aha, ich wusste.
Also doch.
Sehr, sehr gut. Ja, auch witzig halt, wie so eine der harmlosten Punkbands, die man sich vorstellen kann. Na, Terrorgruppe, viel geiler. Und auf den Konzerten wurde geraucht. Ja, so war's.
Ja, da haben alle geraucht.
Alle. Ja. Gut, du bist ja dann auch irgendwann weggezogen von hier.
Nicht wirklich weggezogen. Also ich habe immer hier in der Gegend gewohnt, aber mit Anfang 20 hat es mich dann so soziales Umfeld hat sich mir nach Frankfurt eigentlich verlagert dann. Also abends weggehen war nicht mehr hier in Aschaffenburg oder bei uns auf dem Dorf, sondern das war dann so durch Bekannte dann mehr so in die Gegend Frankfurt, Offenbach, wo ich dann abends immer weggegangen bin. Genau. Auch wieder auf Konzerten war damals, in einzelnen Nachtclubs, ja, auch so subkulturmäßig, also viele Skinheads auch in Frankfurt kennengelernt, dadurch halt auch viel weiter in die Subkultur reingekommen und sich da auch weitergebildet, viele Kontakte geknüpft, die teilweise bis heute noch bestehen, auch wenn sich da Strukturen zerschlagen haben mittlerweile, aber nee, also gewohnt habe ich immer hier, aber eigentlich meistens abends, wenn ich Feierabend hatte oder wenn ich frei hatte, mich in Zug gesetzt. Und es ist ja von uns hier, Aschaffenburg, ist es ja easy, nach Frankfurt zu kommen im Zug. Und das war dann ja mein Place to be sozusagen.
Das ist ja auch so ein bisschen das Thema bei Fundstücke oder so eines der Themen, was wir so bearbeitet haben in der Vergangenheit. Dieser Unterschied zwischen den Metropolen und den provinziellen Zuständen. Hast du da auch so einen Einblick, was so diese rechte Erlebniswelt angeht, so in den Metropolen, weil so mein Eindruck ist immer, dass das doch was ist, was sich ziemlich so in den ländlichen Raum zurückgezogen hat. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren auch so ein bisschen geändert, dadurch, dass es so eine neue rechte Jugendkultur sich entwickelt hat. Gerade auch so im Zuge von diesen Demonstrationen gegen die CSDs und solche Geschichten. Aber so wie war denn dein Eindruck damals? Kannst du da was dazu sagen überhaupt? Oder?
Also ich wohne ja jetzt auch in einer größeren Stadt. Nicht mehr hier in Aschaffenburg, sondern weiter weg. Und ich habe so den Eindruck, also auch, also als ich damals mit Anfang 20 nach Frankfurt gekommen bin, in mein damaliges soziales Umfeld, muss ich sagen, war ich ziemlich in der Bubble drin. Ja, also da gab es halt dann so die Subkultur und außenrum, was da so stattgefunden hat, da kann ich nichts drüber sagen. Also da habe ich auch nicht viel mitbekommen. Was ich jetzt halt so mitbekomme, ist, dass halt gerade so Strukturen, wie ich sage jetzt mal, AfD hat die Heimat und so halt sehr von, ich sag jetzt mal, Szene-Etablissements profitieren. Ja, also eine Studentenstadt zum Beispiel, wo ich weiß, da gibt es halt explizit Kneipen für Studentenverbindungen, also so Burschenschaften. Und da geht auch kein normaler Mensch hin. Und das ist natürlich der perfekte Place to be für eine Partei wie die AfD oder auch die Heimat, um sich da aufzuhalten, ja. Und eine Stadt hast du halt durch die Größe immer auch diese gewisse Anonymität. Ja, da guckt dich jeder, wo läuft der jetzt hin? Wenn der jetzt die Straße entlangläuft, die Fußgängerzone, da laufen wahrscheinlich gerade 100.000 andere Leute die Straße vor, das interessiert keine Sau. Ja, also von meinem Empfinden her gibt es da, also im Gegensatz zu von vor 10 Jahren, wo das vielleicht wirklich noch so wie man gesagt hat, ja, im Hinterland stattgefunden hat, auch so gewisse Treffen auch dann mehr aufs Land verlagert wurde, gibt es da mittlerweile eigentlich kaum noch einen Unterschied. Also wie gesagt, durch die Anonymität der Städte und es gibt so viele Gastronomen auch, wo sich gar nicht mit befassen, ja, und dann einfach auch mal schnell so eine Gaststätte der Ort von einem Parteitag von irgendeiner rechten Partei wird.
Auch glaubst du nicht, dass da auch so zum Beispiel besser aufgestellte Antifa-Strukturen in Städten einen Unterschied machen?
Ja, auf jeden Fall. Also du merkst halt auch, je höher der Anteil von Studenten in der Stadt ist, desto höher ist auch definitiv der Zulauf bei Demonstrationen. Ja, also wenn ich das jetzt vergleiche von Aschaffenburg zu anderen Städten, wo ich schon auf Demonstrationen war.
Dabei ist Aschaffenburg doch eine Hochschulstadt. Willst du etwa uns hier kleinreden?
Ja, es ist auch eine Demostadt mittlerweile. es ist halt schon, dass es da deutlich auch gefestigtere Strukturen gibt auch, definitiv, ja. Also sag mal, je größer die Stadt ist, hast du natürlich immer auch ein größeres Einzugsgebiet. Ja, und also ich kenne es jetzt aus meinem Fall. Ich bin auch aus dem letzten Eck, bin ich mit dem Zug, bin ich in einer halben Stunde, bin ich im Stadtkern drin. Ja, also das gibt's hier halt nicht. Wenn du hier am Ende vom Spessart wohnst, da bist du schneller im Nachbarlandkreis in der Stadt, wie in der Stadt, wo du eigentlich hin solltest, weil du da halt gemeldet bist. Ist halt da bei uns, wo ich jetzt aktuell auch wohne, relativ einfach auch Strukturen aufzubauen, sage ich mal. Das hast du halt hier auf dem Dorf. Wenn du halt hier keine Szene hast, hast du halt keine Szene. Ja, das ist halt einfach so.
Aber das müsste ja doch dann verfranze ich mich hier gerade? Weil du ja gemeint hast auch, dass diese Anonymität und so weiter, dass das natürlich auch so neuen rechten Strukturen irgendwie nutzt. Oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, auf jeden Fall, ja. bin ich davon überzeugt.
Aber du hast ja eben auf der anderen Seite eben dieses Gegengewicht. Ich mit eben, wie du das auch gerade erzählt hast, eben auch gefestigte Strukturen und so weiter, Studentenstädte auch oft eher links geprägt. Ich weiß nicht, kann man da irgendwas, was Verbindliches irgendwie drüber sagen?
Man geht da halt einfach offener um mit dem Thema. Ja, man sagt halt hier, Donnerstag ist offenes Antifa-Treffen, kommt alle und es hängen überall Plakate. Ja, ist nicht so, dass es hier, wie ich das noch von hier kenne, an der Anfangszeit, wo ich in Aschaffenburg hier aktiv geworden bin, dass es irgendwie über Telegram kommt oder über Signal. Wir treffen uns heute Abend hier, klopf dreimal an die Tür, wenn du rein willst. So, nö, es ist halt einfach öffentlich und jeder ist halt auch irgendwie willkommen. Ob du jetzt der gleichen politischen Ansicht bist, natürlich eine linke politische Ansicht, natürlich, oder nicht, du bist trotzdem willkommen, ja, trotzdem sitzen alle an einem Tisch. Ja, und das, ich sag mal, das kannst du halt auch nur machen, wenn du halt einen gewissen Background hast in der Stadt, ja. Wenn du das jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Sachsen machst, in einem 15.000 Einwohnerdorf, hängst Plakate auf, kannst du davon ausgehen, dass du da den nächsten NPD-Aufmarsch hast, ne?
Ja, klar. Und da ist natürlich dann auch die soziale Kontrolle. Ja, klar, das kann einem dann natürlich auch auf die Füße fallen, insofern. Ja. Okay. Wie sieht das denn aus? Würdest du sagen, dass du so eine Art Aussteiger bist? Oder warst du dafür dann zu wenig in gefestigten Strukturen?
Also im Nachhinein würde ich mich so nicht bezeichnen. Definitiv nicht, weil in diesen Strukturen, Organisation oder sowas, was dann auch, ich war ja nie Mitglied von irgendeiner Partei oder so, oder habe da irgendwie was für eine Partei gemacht, dass ich irgendwie Flyer verteilt hätte. Ich war bestimmt in einem gewissen Teil der Szene gewesen, aber als Aussteiger, ich denke, da gibt es andere Menschen, die sich eher als Aussteiger bezeichnen können, wie ich war einfach ein Mitläufer.
Ja.
Also als Aussteiger sehe ich da jetzt andere eigentlich, die auch den Absprung geschafft haben. Ich habe den Absprung wahrscheinlich genau richtig geschafft. Ja, bevor das in eine extreme Richtung, wie gesagt, vielleicht haben die 2 Jahre, wo ich hier weg war, einfach auch gut getan, was das Thema angeht. Aber als Aussteiger würde ich mich jetzt nicht sehen.
Ja, da hat dann eben wahrscheinlich dann doch die tiefer gehende Struktur gefehlt, was ja eigentlich auch ganz gut ist. Also das, glaube ich, muss man nicht erlebt haben. Wie siehst du das denn? Du hast ja auch schon gesagt, dass du viele, viele Neonazis kennengelernt hast auch. Was müsste denn so jemand tun, damit du dem glaubst, dass er damit gebrochen hat?
Boah, das ist ein gutes Thema. Also, wenn jetzt morgen einer kommt und sagt, gestern war ich noch ein Nazi und heute bin ich links, das glaube ich niemandem. Weil wenn du ein bestimmter Teil der Szene bist und in Strukturen fest verankert bist, ist es, glaube ich, einfach auch schwierig, da auch gedanklich rauszukommen. Ja, also ich meine, das ist immer eine Kopfsache. Ja, wie gesagt, irgendwann ist das Thema Rassismus so ein Teil von deinem Alltag, dass du schon anfängst, einfach auch so zu denken. Also jetzt zu sagen, ich schnippe jetzt mit dem Finger und bin links, das kann ich mir schwer vorstellen. Mag es bestimmt irgendwo geben, kann ich mir aber schwer vorstellen. Also da muss es schon, wenn man wirklich explizit Teil einer Partei, Teil der Szene, Teil der Struktur gewesen ist, muss da schon wesentlich mehr stattfinden. Also ich würde auch mal fest davon behaupten, dass das nicht geht ohne psychologische Behandlung, weil du kriegst es sonst nicht anders aus dem Kopf raus. Kann ich mir persönlich schwer vorstellen. Es war für mich schon ein weiter Weg, diese Denkweise loszuwerden, und ich war jetzt nicht so tief in der Szene drin.
Was meinst du genau mit psychologischer Behandlung? So eine Clockwork Orange Gehirnwäsche, ja, genau. mit Augen aufklemmen?
Nee, aber also in gewissen Teilen auch einfach sich professionelle Hilfe suchen, um einfach auch da rauszukommen.
Also ja. Aussteigerprogramme zum Beispiel.
Aussteigerprogramme, genau, das sind ja auch meistens Psychologen, wo das Ganze dann betreuen. Also ich habe mich damit auch schon befasst, aber nicht mit mir selber, sondern mit einem Bekannten, der vor ein paar Jahren ausgestiegen ist aus der rechten Szene, den ich von damals noch kannte, aber das ist noch, also der ist damals abgedriftet, als ich noch zu jung dafür war. Und er hat sich dann irgendwann, haben wir uns dann wieder mal getroffen und hatten wir es darüber gehabt. Dann habe ich mich auch ein bisschen mit dem Thema Aussteigerprogramm beschäftigt. Deswegen kenne ich mich da auch ein bisschen damit aus, aber auch nicht so viel.
Ja, das ist halt auch auf jeden Fall nochmal so ein Spezialthema, was ja auch nicht so jetzt irgendwie groß auch in der Szene besprochen wird. Deswegen finde ich das eigentlich auch, vielleicht müsste man über sowas auch öfter sprechen. Denn es ist ja auch so ein, ich weiß nicht, ob das erstaunlich ist, aber ich habe tatsächlich in meinem Leben schon einige Leute kennengelernt, die irgendwie in ihrer Jugend ein rechtes Weltbild hatten, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, also von nur rechts bis wirklich Neonazi. Und das ist schon auf jeden Fall, ja, irgendwie bemerkenswert, interessant. Ich weiß es nicht. Meinung, Kommentare dazu?
Also, ich muss dazu sagen, mich hat das auf jeden Fall so weit geprägt, meine Erlebnisse, dass ich sagen muss, ich gebe mittlerweile eigentlich jedem, der sagt, er ist ausgestiegen, gebe ich eine Chance. Ja, ich meine, in der Skinhead-Szene ist es nun mal so, dass du halt sehr viele Blindgänger hast, die halt auch einfach mal gedacht haben, Springerstiefel, Hosenträger macht ein Nazi. Und halt auch da in ein falsches Weltbild abgedriftet sind. Und ich würde niemanden, der dann sagt, ey, ich habe Scheiße gebaut, ich hab da zu dem Thema mich reflektiert. Ich würde niemanden ausschließen und sagen, prinzipiell zu sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja, ich meine, jeder hat eine Vergangenheit und jeder hat eine zweite Chance verdient. Wie gesagt, ich habe es selbst erlebt und deswegen kann ich keinem einen Vorwurf machen.
Das heißt eben eine Frage davon, wie tief war man da drin verwickelt und wie glaubwürdig ist die ganze Geschichte dann?
Ja, also für mich ist ja auch so ein grundsätzliches Weltbild, was ich selbst habe, oder so eine Grundüberzeugung, dass sich Menschen grundsätzlich auch ändern können. Aber ja, wie du auch sagst, ne, dass es ja schon auch drauf ankommt, ja klar, jedem auch irgendwie eine Chance noch zu geben und auch mitunter vielleicht mehrere Chancen. Aber dann schon auch dieses Spagat hinzubekommen, ne, zwischen ich gebe Chancen, aber ich gefährde irgendwie Menschen oder Strukturen dann wiederum auch nicht. Also wie du gesagt hast, so von heute auf morgen irgendwie so einen kompletten Weltbild-Switch wäre ja schon sehr ungewöhnlich und vielleicht auch sowas, wo man sagt, okay, da sind wir vielleicht mal auch irgendwie erstmal verhalten optimistisch und geben vielleicht einen gewissen Vertrauensvorschuss, aber es muss sich schon ein gewisses Vertrauen auch erst erarbeiten lassen, wieder so, ne?
Also jetzt sag mal, da ist die Zeit halt auch massiv geändert. Also wenn ich jetzt mal dran zurückdenke, so vor 10 Jahren ungefähr, wenn jetzt jemand gekommen wäre und hätte jetzt gesagt, du, ich habe darüber nachgedacht, ich habe Scheiße gebaut, ja, das ist Trotz, ich habe da keinen Bock drauf, ich hätte es ihm abgenommen. Heute, es gibt Dritter Weg, es gibt die Jugendorganisationen der einzelnen rechten Parteien, die immer mehr polarisieren. Es gibt so viele Wege, viel einfacher, viel schneller in Strukturen reinzukommen, dass es gerade jetzt in der heutigen Zeit einfach viel zu gefährlich ist für linke Strukturen, jemandem eine Chance zu geben, Teil der linken Szene zu werden, als Aussteiger aus der rechten Szene. Weil es, wie gesagt, heutzutage viel zu einfach ist, in eine Struktur reinzukommen. Und das geht über einen Mitgliedsantrag und morgen bist du Mitglied von der Nazi-Partei. Ja, das war vor 10 Jahren überhaupt kein Thema. Ja, da war das viel zu weit weg von uns. Mittlerweile ist es ein Teil der Gesellschaft und das ist einfach beängstigend.
Ja, geht dann nicht eigentlich auch der Ausstieg so schnell wieder? So wie es reingeht, so geht es raus? Oder ist der Weg nach drinnen in dieses gefestigte Weltbild einfach nur leichter geworden?
Ich denke, es ist auch nicht so einfach, da reinzukommen. Also es ist einfach reinzukommen, aber es ist einfacher zu sagen, ich kaufe mir jetzt auf dem Schwarzmarkt eine Platte Rechtsrock und höre die zu Hause, wie dass ich jetzt bin jetzt Mitglied von der rechten Partei und gehe auf Parteitage und engagiere mich, weil ich denke, das ist auch eine gewisse Kopfsache. Ja, da geht's nicht mehr um, ich habe viel Frust in mir, was vielleicht auch einen gewissen Teil dazu beiträgt, also Frust, Unzufriedenheit. Aber dass es dann da auch einfach mehr drauf ankommt, wo will ich politisch hin? Wo sehe ich das, dieses Land in ein paar Jahren? Ja, dass es das Ganze einfach auch viel politischer wird, viel komplexer wird, nicht so stumpf ist, wie das mal war einfach.
Ja, also da kam mir jetzt auch gerade so tatsächlich der Unterschied, dass es dann eigentlich ja nicht darum geht, ich hocke halt irgendwie mit anderen in der Kneipe und fühle mich da irgendwo verortet oder teile die Musik und die Grundeinstellung, sondern ja gut, wenn ich jetzt wirklich die Entscheidung treffe, ich werde jetzt Teil von einer Nazi-Partei wie eben Dritter Weg oder Heimat oder so, dann ist es ja schon mit einer klaren Entscheidung, die, so wie ich dich jetzt verstanden habe, bei dir zum Beispiel ja nicht so klar gefällt, war so, okay, und jetzt ist das so mein Weg und meine Zukunft, ne, so, also dass da ja vielleicht dieser Schritt einfach ein anderer ist, so dieses klare Ding, und darauf richte ich jetzt irgendwie ja auch einen großen Teil meiner Freizeit aus, das ist so ein großer Teil auch meines Lebenswegs, das ist so, ja, wie man sich irgendwie auch für eine Ausbildung oder so irgendwie entscheidet, so, hey, das ist eine Entscheidung, die ich jetzt treffe für die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahre, das ist so ganz klar der Weg, wie es jetzt weitergeht für mich.
Genau.
Ne? Ja, finde ich tatsächlich auch spannend einfach, weil das stimmt auch, auf der einen Seite ist es recht einfach, da reinzukommen, aber für eben die Menschen, die diese oder bereit sind, auch diese klare Entscheidung für sich zu treffen, ne, und zu sagen, ja, und dann bringe ich mich da eben irgendwie auch voll und ganz ein, und das ist eben nicht nur, naja, hier gibt's halt sonst nichts und dann sitze ich halt in der Kneipe und sauf mit den Leuten und Hitlergruß und so weiter, ach, ganz cool, aber ja, politisch diskutieren oder wirklich dann auch in meiner Freizeit irgendwie politische Sachen zu machen, nee, wir saufen halt einfach gern zusammen und, ne, genau, also, ja.
Ja. Ja, es ist so.
Ja.
Ja, was bleibt denn da dann noch zu sagen, außer individuell hingucken und das genau analysieren, würde ich sagen, oder?
Ich hätte tatsächlich noch einen Aspekt, weil im Endeffekt finde ich es ja auch interessant, bei dir war es halt jetzt auf dem Kaff auch so, gut, da waren halt irgendwie die Leute eher rechts bis sehr rechts und so viel Alternative gab es ja da jetzt dann auch nicht. Das heißt, auch da irgendwie dieser Unterschied von Provinz zu irgendwie Großstädten, weil in der Großstadt, wie du schon gesagt hast, haben beide vielleicht auch mehr Raum oder auch mehr Leute, mehr Zulauf, aber du hast an sich, wenn du da jetzt als Jugendlicher irgendwie aufwächst, ja auch für dich tatsächlich überhaupt mal Alternativen, ne? Also ich glaube, bei dir jetzt so im Kaff gab es ja nicht wirklich so eine große Alternative dazu, nee, oder?
Es gab, also wenn du politisch siehst, es gab eine SPD, es gab eine CSU und es gab die Freien Wähler.
Auch hier Demokratie beste.
Ja, genau. Also es gab nichts anderes. Es gab keine linke Ortsgruppe, es gab keine grüne Ortsgruppe, es gab keine Jugendorganisation, es gab die JU. Ja, die haben sich dazu ihren Schafkopfabenden getroffen. Das war aber auch so, da denke ich immer dieses klassische JU-Bild, zurückgegelte Haare und gestreiftes Hemd bis oben hin zugeknöpft und ich trinke da abends meine 5 Weizenbier und spiele ein bisschen Karten. Ja, das war auch nichts, worauf wir Bock hatten.
Also, genau, also für dich war das auf jeden Fall keine Alternative.
Sag mal, das hätte es schon gegeben, natürlich, aber die Frage ist jetzt, was jetzt besser gewesen wäre, ob ich jetzt bei der JU hock und mache nach 0 Uhr einen Hitlergruß oder
Oh, das müssen wir rauspiepsen, glaube ich.
Nee, das bleibt drin.
alles nur Spaß natürlich, Demokratie.
Nee, aber wie gesagt, also für uns gab es da eigentlich keinen anderen Weg eigentlich so als Zwischending.
Genau, also gerade was so Subkultur eben angeht, ne? Also, weil JU würde ich jetzt auch nicht so als subkulturell. Nee,
das waren halt die normalen Dorfjugend, mit denen halt auch keiner wirklich was zu tun haben wollte, sozusagen. Ja, das waren halt die, da waren die Eltern meistens schon irgendwie im Gemeinderat und das heißt, die waren im Dorf auch ein bisschen besser angesehen. Und da konntest du natürlich ein Teil davon sein, aber du wolltest es einfach nicht. Ja, also du wolltest bei den Coolen sein, natürlich.
Ja, da fehlt eben das, was wir auch eben vorhin besprochen haben, der Ausnahmezustand, die verschworene Gruppe, die Rebellion einfach, würde ich sagen, ganz klar. Also das findest du da nicht, wenn man auf der Suche danach ist, nach diesen Punkten, ja.
Ja, und auch da erinnere ich mich halt an unsere Podcast-Folge zur Provinz, wo wir dann eigentlich auch so darauf gekommen sind, dass es uns mitunter schon auch gut getan hat, aus der Provinz, wo wir alle irgendwie auch herkommen, auch mal in eine größere Stadt zu kommen, auch vielleicht so für die eigene Politisierung oder auch einfach, weil es sich auch mal gut anfühlt, irgendwie mit mehr Leuten, die eine ähnliche Einstellung haben oder auch diese Subkultur und verschiedene und breit gefächertere Angebote der Subkultur auch nutzen zu können. Aber wir ja auch so gesagt haben, naja, eigentlich ist es auch wichtig, wenn es für ein selbst irgendwie möglich ist, sowohl was das Psychische angeht, als auch was so körperliche Unversehrtheit in manchen, gerade im Osten oder so angeht, aber eigentlich ja vielleicht wirklich sinnvoll, auch wieder in die Provinzen zurückzukommen, mit vielleicht auch einer gestärkten politischen Einstellung und so weiter, einfach um auch irgendwie in der Provinz eine Alternative auch zu bieten, und auch da einfach präsent zu sein, als eben auch irgendwo eine linke Alternative, die ja irgendwie bei uns scheinbar schon eher seltener ist, weil auch das habe ich, vielleicht ist es auch nur gefühlt und stimmt gar nicht, aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass eher die Leute, die jetzt so alternativ links sind, eher in die nächstgrößeren Städte dann auch irgendwann ziehen. Und gerade Leute, kenne ich zumindest so aus persönlicher Erfahrung, die eher rechts eingestellt sind oder auch sehr rechts, halt wirklich auch viel auf dem Kaff bleiben und da dann einfach auch sind und irgendwann vielleicht auch eben keine Alternative mehr dazu da ist, weil die in den nächstgrößeren Städten sind. Und das aber ja eigentlich genau das Ding ist. Also wenn ich als Jugendlicher auch auf dem Kaff oder in der Provinz vielleicht eine Alternative habe, dann könnte es sich, also ne, könnte es sich ja auch anders gestalten. Und das war ja scheinbar schon auch so ein Punkt für dich, überhaupt da diese Berührungspunkte zu haben, weil die halt da waren, so vor Ort, ne?
Die waren halt quasi schneller, sozusagen.
Ja, ja, und präsent halt tatsächlich auch.
Die waren
einfach,
da auch,
ne?
Präsent, ja, klar. Also, wie gesagt, für uns ist damals keiner auf die Idee zu kommen, auf die Idee gekommen, in die Stadt zu fahren. Ja, einfach, weil es einfach für uns Umstand war, den wir nicht auf uns nehmen wollten. Ja, und das war halt einfach einfacher. Ganz einfach.
Ja, aber also das finde ich einfach einen spannenden Aspekt, halt diese Präsenz auch vor Ort, weil ich glaube auch gerade so, wir vergessen das ja schon, glaube ich, auch immer mal wieder, dass es nicht für jeden Menschen irgendwie so problemlos möglich ist, halt hier jetzt einfach nur nach Aschaffenburg zu kommen und da halt an bestimmten Sachen teilzunehmen. Also wo ich mir auch so denke, ja, auch hier linke Konzerte oder so, wenn ich jetzt auf Bus oder so angewiesen wäre und noch da wohnen würde, wo ich herkomme, dann könnte ich vielleicht die Hälfte des Konzerts überhaupt gar nicht mitbekommen und dann wäre für mich schon auch die Frage, fahre ich dann da überhaupt hin und zahle die Kohle für einen Eintritt
das
und so.
Das ist ja immer noch so hier, also das ist ja jetzt mein Geburtstag dieses Jahr hier gefeiert und als wir dann nach 0 Uhr, also wir haben reingefeiert, nach 0 Uhr heimfahren wollten, ja, der letzte Zug ist von der Stunde gefahren und entweder laufen oder Taxi. Andere Möglichkeit gab es nicht. Mittlerweile, gut, klar, kann ich mir Taxi leisten. Das wäre damals keine Option gewesen.
Mhm. Genau, und wie du auch gesagt hast, auch mit diesen Konzerten dann tatsächlich ja im ländlichen Bereich, kenne ich halt tatsächlich so aus eher linker Subkultur dann zumindest bei mir so aus meiner Erfahrung halt eigentlich gar nicht, sondern dann wirklich so diese Musik, wo halt wirklich ja auch mal Ärzte, Tote Hosen, aber natürlich auch klassischerweise böse Onkels irgendwie gespielt wurden und zu der Zeit auch wirklich ab einer gewissen Uhrzeit einfach die Nazis aufgetaucht sind und da waren. Also das ja, ist ja vielleicht auch so ein Aspekt, den man da mit ja, in verschiedene Überlegungen auch einbeziehen könnte und sollte vielleicht.
Ja, auch. Ich glaube auch auf dem Ländlichen, da guckt man einfach auch zu gerne weg. Also ich habe das damals mitbekommen, da hat ein Funktionär von der NPD in einem Ort ein Haus gekauft und hat da einfach im Garten die Reichskriegsflagge hochgezogen und hat die da halt so gehisst. Und nicht zu besonderen Anlässen, sondern die hing da einfach immer. Und die wurden dann irgendwie einmal dann so geklaut und dann hat er mal so ein bisschen im Ort für Ordnung gesorgt, mehr oder weniger. Und ab da war das mehr oder weniger so geduldet, wo dann so, ja, der hatte halt seine Fahne hängen, ne, so. Ist mir doch egal, was der jetzt am Garten hängen hat. Ja, also, wenn du das in der großen Stadt machst mit vielen Studenten, hängt die Fahne da nicht lange. Ja, also das ist halt der Unterschied definitiv zur Provinz, dass halt einfach viel zu viel weggeguckt wird, obwohl man im gleichen Ding auch wieder eine andere Kontrolle hat, ja, also jeder weiß, wann du nachts besoffen heimgekommen bist, aber wenn der, also sag mal, die Prioritäten liegen halt einfach ganz anders, ja, ob der Nachbar jetzt eine Reichskriegsflagge im Garten hängen hat, ja, das interessiert keine Sau, aber wenn du morgens besoffen dem Nachbarn an den Karren gepisst hast, das weiß morgens das ganze Dorf, ja, und das ist ein riesengroßes Thema.
Ja, und auch da muss man sagen, dass sich, glaube ich, viele Rechte auch einfach diesen Raum irgendwo ja auch nehmen, ne, oder auch so dieses Standing einfach haben, dass sie halt sagen, ja, ich habe jetzt hier dieses Haus gekauft, natürlich hisse ich da hier meine Flagge. Yeah. Na, jetzt mal über die Sinnhaftigkeit irgendwie weggesehen, aber ich glaube, die wenigsten AntifaschistInnen sind auf dem Dorf und hissen erstmal die Antifa-Flagge, wenn sie irgendwo hinziehen. Ne? Also ich glaube auch allein
vorsichtig.
Da. Also wie gesagt, ne, jetzt alleine mal, wie sinnhaft das ist, kann man, glaube ich, drüber diskutieren, aber ich glaube, allein dieses Standing zu haben und zu sagen, ja, also ganz klar, es kann und soll ja jeder sehen, was ich hier für eine Einstellung habe. Und ja, mitunter ja wirklich auch bewusst, dass so genutzt wird, auch in kleineren Ortschaften, weil man dann die persönliche Komponente hat, wo wir es ja auch drüber hatten bei dem Thema Provinz, so, ja, okay, das ist der stadtbekannte Kommunist, das ist aber auch der Sohn von denen, die irgendwie hier kirchlich bei uns einfach eingebunden sind oder in die Dorfgemeinschaft und ja, vielleicht auch wirklich so, das sind irgendwie so, eigentlich würden wir sagen, linke Spinner, aber wir kennen die persönlich und die sind eigentlich auch auf der anderen Seite total nett und mit denen kann man ganz normal reden und wie hattest du gesagt, die laufen nicht die ganze Zeit rum und zünden alle Autos an. Also auch da und ich glaube da vielleicht ja ähnlich, also er ist ja trotzdem Teil wahrscheinlich dieser Gemeinschaft
also
irgendwo.
Also ich muss sagen, aus meiner persönlichen Sicht muss ich wirklich sagen, dass die Zeit danach, als ich dann wieder hier gewohnt habe und dann aber auch mehr in Frankfurt war und dann nach außen hin auch mehr so diesen linken Charakter vermittelt habe, dass ich es dann auf dem Dorf wesentlich schwieriger hatte als vorher. Also vorher war das so, ja, die Leute haben so ein bisschen einen Bogen um dich gemacht, so, weil die wussten, so dein Style mit Springerstiefeln und Bundeswehrhose, den warst du nicht ganz koscher, ja. Aber danach, als ich dann mehr so auch dann mal das Thema Internet, natürlich, dann postest du was auf Facebook, dann sieht es der Richtige und dann bist du dann auch sehr schnell abgestempelt. Und ich habe gemerkt, dass es dann so, ja, ein, zwei Kumpels dann noch auf dem Dorf gehabt, ja, komm, wir gehen abends mal in die Kneipe, hockst dich an den Tisch zu den anderen dazu, auf einmal stehen 10 Leute auf und hocken sich den Tisch weiter, weil mit der linken Zecke will keiner was zu tun haben.
Ah, okay.
Also, ich habe das so erlebt, ist schon auch so krass, ja, tatsächlich, was auch ein Grund war, warum ich dann auch mehr abends in Aschaffenburg weggegangen bin, weil es halt doch dann teilweise dann doch schon mehr akzeptiert wurde, also man kannte mich halt einfach auch nicht, man wusste nicht, wer ich bin, ja, Aber auf dem Dorf war das schon eine Herausforderung, von dem Typen, der akzeptiert wurde, du hockst dabei und beteiligst dich quasi bei den Stammtischgesprächen bis zu, nö, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also, und das waren jetzt nicht explizit Rechtsradikale, die da aufgestattet sind, sind weggegangen, sondern das war so der übliche, ich sag jetzt mal, CSU-Kader, ja.
Die Konservativen, die überraschenderweise mehr mit Nazis anfangen können als mit Linken.
Ja, es ist.
Wer hätte es gedacht?
Wie gesagt, das war für mich dann ein Thema, wo ich schon so gedacht habe, so, eigentlich bin ich schon jetzt auf der guten Seite. Ja, ich tue doch auch was Gutes, habe ja damals auch dann viel für die Flüchtlinge bei uns im Ort dann da auch gemacht. Und das war ja auch bekannt, dass ich das gemacht habe. Und trotzdem wurdest du da so negativ abgestempelt eigentlich.
Ja, krass, finde ich aber jetzt auch nochmal eine interessante Erfahrung tatsächlich. Auch so diesen Unterschied einfach zu hören, wie deine Erfahrung da ist, ja. Ja.
Wir sind auch schon bei fast 1,5 Stunden.
Und, ja, ordentlich.
Und wenn jetzt niemand mal akut was einfällt, würde ich fast sagen, dass wir langsam zum Ende kommen.
Also ich habe tatsächlich jetzt irgendwie keine direkten Fragen mehr. Aber gibt es von dir vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, das wäre dir einfach noch ganz wichtig, noch zu erzählen?
Ich möchte halt, dass viele Menschen bewusster mit dem Thema Subkultur umgehen. Wie gesagt, Subkultur hat mir damals geholfen, unter anderem halt auch rauszukommen aus dem ganzen rechten Thema, weil es einfach auch keinen Sinn mehr gemacht hat. Sich mehr damit zu beschäftigen, auch auf Menschen mehr zuzugehen und nicht jeden einfach pauschal, der eine Bomberjacke und Springerstiefel trägt, als ein Nazi abzustempeln und einfach auch Menschen mal eine zweite Chance zu geben, ja, wenn man mal Scheiße gebaut hat. Ja, mehr habe ich dazu jetzt eigentlich auch nicht mehr so zu sagen.
Mhm. Ja, aber das sind doch auch schöne Schlussworte, finde ich.
Ja. Ja, dann vielen lieben Dank dir auch, dass du da so offen mit uns jetzt drüber geredet hast. War für mich auch jetzt nochmal echt, ja, richtig gut auch zu hören und total interessant einfach. Ja, vielen Dank dir.
Gerne.
Ja,
vielen Dank. Und dann sagen wir tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Keine Atempause ist der Podcast von Fundstücke, dem virtuellen Archiv zur Sozialgeschichte in der Region Aschaffenburg-Miltenberg. Alle Informationen und regelmäßige Updates findet ihr auf fundstücke.info. Musik von Nick Panic, 620 unter der Pixabay-Lizenz.